Liebe Gemeinde, wir sind in einer Gottesdienstreihe zur Bergpredigt. Und vor 2 Wochen ging es darum, etwas Gutes zu tun und nicht darüber zu reden. Im Klartext, sich selber nicht so ernst nehmen. Letzte Woche ging es darum, großzügig zu sein und nicht darüber zu reden. Im Klartext, sich selber nicht so ernst nehmen. Heute geht es in diesem Sinne tatsächlich weiter. Es geht um Gebet und das heißt im Klartext, sich selber nicht zu ernst nehmen. Gebet, der Text über Gebet in der Bergpredigt, das Vaterunser ist die Mitte und der Fluchtpunkt dieser ganzen großen Predigt von Jesus. Also rein vom ganzen Aufbau, aber auch rein logisch, inhaltlich läuft alles in dieser großartigen Predigt darauf zu, auf dieses Gebet. Und das Gebet ist das Herzstück des Glaubens. Denn es ist die Begegnung mit Gott. Und die Bedeutung davon kann man eigentlich schwer überschätzen. Denn das Gebet stärkt unser inneres Leben. Die Frage ist, woran hängt dein, mein innerer Friede? Hängt er an den äußeren Umständen, an der Anerkennung, an dem Erfolg, den du hast, an der Gesundheit, an dem Wohlstand, daran, dass es irgendwie läuft, auch in dem Sinne, wie ich mir das gerne vorstelle? Hängt daran mein innerer Frieden, hängt daran dein innerer Frieden? Ich würde es gerne anders beantworten, aber tatsächlich ist es nicht so, wie es sein sollte. Denn mein innerer Frieden hängt ganz häufig genau an diesen Dingen. Wenn da irgendwas nicht so läuft, wie ich das will, werde ich unruhig. Und das ist keine gute Nachricht. Denn es bedeutet, dass ich ein Spielball der Umstände bin. Und dass ich im Grunde abhängig davon bin, wie es äußerlich läuft. Gebet hat das Potenzial, dies zu verändern. Gebet bedeutet, Gott zu kennen. Gebet bedeutet, Gott zu vertrauen. Gebet bedeutet, Gott zu lieben. Und das alles bedeutet, mein Leben auf Gottes Liebe zu stellen. Mein inneres Leben, meine innere Stabilität, mein innerer Frieden an Gott hängen zu lassen. Nicht an äußeren Umständen. Das ist das Potenzial von Gebet. Deshalb ist es das Herzstück des Glaubens. Und Gebet ist keine Tat. Gebet ist ein Zustand. Die Bibel ist ein Buch voller Gebete. Warum? Weil die Bibel ein Buch ist, in der es von Anfang bis Ende um Gott geht. Und ein Buch, in dem es von Anfang bis Ende um die Beziehung des Menschen zu Gott geht. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und Gebet ist der zentrale Ort, denn dort äußert sich diese Beziehung. Beten heißt mit Gott reden, nicht zu ihm. Mit ihm reden. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, es ist Kommunikation, es ist Nähe, es ist Stille, es ist Hören. Es bedeutet, Gott zu kennen, Gott zu vertrauen, Gott zu lieben. Und die Frage lautet, wie kann man Gott lieben, wenn man nicht betet? Die Frage stelle ich mir, die Frage stelle ich euch. Wie kann man Gott lieben, wenn man nicht betet? Jesus sagt, Gebet ist eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist etwas, was man hinter verschlossenen Türen tut. Nichts, um aufzufallen. Gebet ist eine Sache zwischen dir und Gott. Gebet zeigt, wer du bist, deine Identität, deine tiefste Loyalität. Wem gehörst du? Wem vertraust du? Woran machst du dein Leben fest? Das zeigt dein Gebetsleben. Und die Frage ist, passt der Begriff Gebetsleben zu deinem Gebet? Also Leben, ist das dynamisch, kontinuierlich, lebendig, pulsierend? Die Bibel ist ganz klar darin zu sagen, dass das Zentrum deines Lebens als Christ dein Gebet ist. In seinem Buch über Gebet legt Tim Keller ein Gebet von George Herbert aus, ein Pastor aus dem 17. Jahrhundert. Und die Gedanken will ich euch nicht vorenthalten. Gebet ist, so Herbert, Freundschaft, die die Seele ernährt. Eine Freundschaft mit Gott, die meine Seele zutiefst ernährt. Gebet ist wie ein Gesang. Wenn ich singe, ist mein ganzer Körper, mein ganzes Wesen beteiligt. wie eine Melodie, wie so ein Ohrwurm, den ich im Ohr habe, der mich den Tag über begleitet. Gebet ist wie eine lange Reise, eine lange Wanderung, von der ich weiß, dass das Ziel nicht in dieser Welt erreicht wird, aber ich bin auf dem Weg. Gebet ist ein Zufluchtsort für den Sünder, für den, der gescheitert ist, für den, der weiß, es ist nicht so, wie es sein sollte. Und Gebet heißt, du hast einen Ort, wo du hin kannst, wo du hinfliegen kannst. Gebet ist Veränderung. Gebet ist Vereinigung mit Gott. Gebet ist der Weg zur Wirklichkeit, der Weg zur Realität. Das Problem aber ist, dass wir uns selber viel zu ernst nehmen. Alle Sachen, die wirklich wichtig sind im Leben, sind anspruchsvoll und sie sind irgendwie mühsam. Und Gebet macht da keine Ausnahme. Gebet ist eines der schwersten Dinge, die es gibt. Und das liegt daran, dass wir untauglich sind zum Gebet. Wir können das gar nicht. Wir wissen nicht, wie man betet. Wir sind völlig beschäftigt mit uns. Wir sind verkrümmt in uns selbst. Und wir sehen immer nur uns selber und wir nehmen uns selber viel zu ernst. Jesus nennt zwei Fallen. Er sagt, wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Beten, um gesehen zu werden. Gebet um der anderen willen, um zu beeindrucken. Vielleicht, um nach den Regeln zu spielen, weil ich weiß, Gebet muss man wieder machen als Christ. Oder Gebet, um mir was drauf einzubilden, zu sagen, hey, ich bin schon auch geistlich irgendwie eine Nummer, weil ich bete ganz viel. Oder Gebet, um mein religiöses Gewissen zu beruhigen. So, hey, ich habe sonst irgendwie schlechtes Gewissen, weil man sollte eigentlich beten, also mache ich das deshalb. Letztlich bete ich um meiner selbst willen. Ich nehme mich selber zu ernst. Und ich frage dich, warum betest du? Weil das so erwartet wird, weil andere dich dabei sehen, weil du dich dann selber besser fühlst. Warum betest du? Wie du beten solltest, sagt Jesus auch. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also Gebet ist eine Sache zwischen dir und Gott. Eine Sache für verschlossene Räume. Eine Sache, die du und Gott etwas angeht. Dich und Gott, das ist grammatikalisch korrekt. Die dich und Gott etwas angeht. Zweite Falle, die Jesus nennt, habe ich mal genannt, plappern, rumlabern, Gott zutexten. Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Also, viele Worte. Die Masse macht viel, hilft viel. Drei Rosenkränze und sieben Ave Maria, ja, die Katholiken, ist zu einfach. Aber hey, wie beten wir denn? Jesus, Herr Gott, Heiliger Geist, Vater, wir bitten dich, Jesus, Herr Gott, Vater, Heiliger Geist, Herr, Herr, Vater. Was sagt die Menge meiner Worte, die Menge meiner Worthülsen über meinen Glauben aus? Gottes Wirken irgendwie nachzuhelfen durch die Menge meiner Worte. Wir nehmen uns zu ernst. Wir denken, dass die Menge es irgendwie macht und das Resultat beeinflussen kann. Wie betest du? Machst du viele leere Worte? Denkst du darüber nach, was du betest? Gebet hat ja sowas eigenwillig aktiv-passives. Also ich bete aktiv, aber gleichzeitig bitte ich Gott, ja was zu tun. Wie meine Frau sagt abends im Bett, ich bin so durstig. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Aufstehen, Wasser holen. Ist irgendwie aktiv-passiv so. Wie sollten wir aber beten? Auch das sagt Jesus. Er sagt, macht es nicht wie die, die viel plappern. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, sagt Jesus und macht einen großen Doppelpunkt. Ihr sollt beten wie Jesus. So heißt das Thema dieser Predigt, beten wie Jesus. Und wie hat denn Jesus gebetet? Jesus hat zunächst viel gebetet. Sein Gebet war einsam. Jesus hat die Einsamkeit gesucht, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Es ist ein Ausdruck von Intimität, von Nähe. Sein Gebet war sehnsüchtig. Er hat diese Zeiten immer wieder gesucht, war morgens als erster wach. Ganze Nächte lang hat er gebetet, weil er die Nähe seines Vaters gebraucht hat, weil es ihm wichtig war, weil er Sehnsucht danach hatte. Sein Gebet war kontinuierlich. Immer wieder, ganz regelmäßig. Die Evangelien berichten wirklich sehr knapp und sehr streng, aber das immer wieder, dass Jesus gebetet hat. Und sein Gebet war hingegeben. Er war abhängig vom Vater. Er hat den Willen des Vaters gesucht, um das zu tun, was der Vater ihm sagt. Und sein Gebet war voller Vertrauen. Er war eins mit dem Vater. Im Kern war die Beziehung von Jesus die Beziehung zu seinem Vater, die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Diese Beziehung hat sein Gebet geprägt. Und ich glaube, wir alle haben Väter, weil Gott ein Vater ist. Nicht umgekehrt. Also wir haben Väter und Gott sagt, gut, welches Bild wählen wir jetzt? Da haben wir Vater und Sohn. Nein, Gott hat eine Beziehung zu seinem Sohn und deshalb haben auch wir Väter. Und da beginnt das Problem. Denn unsere Väter sind ja nicht immer liebevolle Väter. Es sind manchmal nur Erzeuger oder Abwesende oder Furchtbare. Jesus zeigt uns ein neues Bild von einem Vater. Gott als Vater, liebevoll, vertrauenswürdig, gütig. Jesus lädt uns ein, unsere Erfahrungen korrigieren zu lassen. Und es braucht Zeit, es braucht Geduld und Gebet ist der Ort dafür. Und im Namen von Jesus zu beten, heißt zu beten als Kind Gottes. Zu beten, so wie Jesus gebetet hat, nämlich Gott als Vater anzusprechen. Jesus zeigt uns, wie wir beten können. Er sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. So schlägt Jesus vor, sollen wir beten. Das ist das Mustergebet. Spannenderweise geht es nicht um den exakten Wortlaut, weil es ist mehrfach überliefert in der Bibel und es hat verschiedene Fassungen. Es geht weniger um den exakten Wortlaut, es geht um die Themen. Es ist die Vorlage für richtiges Beten. Es ist die Vorlage für die richtige Haltung, nämlich als Kind, die wir zum Vater kommen, die wir wissen, er weiß alles, was wir brauchen. Wir müssen nicht erklären, wie die Welt funktioniert, er weiß es. Und eine Vorlage für die richtigen Worte, für die richtigen Themen, in angemessener Reihenfolge und angemessener Gewichtung. Das Vaterunser enthält alles, was wir brauchen. Es zeigt uns Gottes Größe angesichts von Not und Trauer. Es zeigt uns Gottes Vaterherz angesichts von Zweifel. Es ruft uns zur Umkehr, wenn wir hochmütig sind. Es ruft uns zur Dankbarkeit, zur Bescheidenheit, wenn es uns gut geht. Und wir denken, läuft. Vater unser, das ist die Anrede. Das ist Gott, du bist unser Vater. Wir sind Kinder. Wir müssen nichts leisten, wir müssen dich beeindrucken. Das ist ein Status, den du uns schenkst. Und es ist ein Bekenntnis, zu sagen, Gott ist ein Vater. Und so spreche ich ihn an. Ich mache davon Gebrauch, dass er mich einlädt, als sein Kind mit ihm zu sprechen. Das heißt es, im Namen von Jesus zu beten. Gott als Abba, als Papa. Und es bedeutet, dass Gott unsere Zuflucht ist, unser Zuhause, da wo wir hingehören. Und es heißt Vater unser. Also wir beten in Gemeinschaft, wir sind Teil einer Familie. Wir sind keine Einzelkämpfer. Dein Name werde geheiligt. Der Name Gottes verrät uns, wer Gott ist. Der Name Jahwe, ich bin für euch da und ich werde für euch da sein. Immanuel, Gott, der mit uns ist, Gott, der uns nahe kommt. Jesus, Gott, der rettet, Gott, der eingreift, Gott, der handelt und Gott, der Tröster und der Ermahner. Diese Bitte hat so eine evangelistische Dimension. Denn sie bittet, alle Menschen soll erkennen, dass Gott Gott ist. Der für uns da ist, der uns nahe ist, der uns rettet, der uns tröstet und ermahnt. Die alle Welt soll es erkennen. Und es hat eine ethische Dimension. Denn die Bitte, dass Gottes Name geheiligt wird, heißt auch immer, dass wir als Kinder so leben, dass wir Gottes Namen ehren. Dass wir dem entsprechen. Deshalb kann die Bitte, wenn wir sie ernsthaft beten, nur heißen, wir stecken damit drin und sind aufgefordert, Gott selber zu gefallen. Interessant ist und wichtig ist, dass in dieser Bitte alle Aktivität bei Gott liegt. Das ist dieses Aktiv-Passive vom Gebet. Natürlich bitte ich Gott darum, aber ich weiß am Ende, das zu tun, das macht Gott selbst. Dein Reich komme. Das hat universale Bedeutung. Gottes Reich als das Allumfassende, als die letzte große Wirklichkeit dieser Welt. Und wir sind in der Spannung, dass wir auf dem Weg sind und dass das Reich Gottes wie so ein Senfkorn ist. Eingepflanzt, es wächst auf, es ist schon da und gleichzeitig steht es noch aus. Und das Reich Gottes hat eine persönliche Ebene. Mein Leben, mein Herz. Dass mein Leben Gott gehört, dass Gott mein Herr ist, dass ich ihm gehöre, ihm gehorche, ihm folge. Dass Gott mein Herz, meine Gedanken regiert. Und auch hier ist Gott Subjekt, zu sagen, dein Reich komme in meinem Leben, in dieser Welt. Lass es Wirklichkeit werden. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Wille ist der Wille des Vaters. Und die Voraussetzung für diese Bitte, ernsthaft zu sagen, dein Wille geschehe, nicht mein Wille, bedeutet, Gott zu vertrauen, ihn zu kennen, ihn zu lieben. Und ich glaube, es ist eine Bitte, die auch Leiden ausdrückt. Nämlich Gottes Wille geschieht auf dieser Welt nicht. Und darunter zu leiden. Und Gott zu sagen, lass deinen Willen geschehen, denn er geschieht hier nicht. Und auch in meinem Leben geschieht er nicht. Häufig nicht. Vielleicht ganz oft nicht. Also leiden an mir und sagen, Gott, ich möchte, dass dein Wille geschieht in meinem Leben. Lass mich der werden, der ich sein kann in dir. Und Gottes Wille hat zwei Ebenen. Es ist der eine große Wille, dass Gott diese Welt retten will. Und dass wir uns gefallen lassen, was Gott tut. Und es bedeutet, dass wir das tun, was Gott gefällt. Gottes Gebote. Das, was Gott sagt, wie unser Leben gelingen kann. Es gefallen lassen, was Gott tut und tun, was Gott gefällt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das ist vielleicht fast die anstößigste Bitte, weil der Kontext ist Armut. Der Kontext ist, gib mir das, was ich für diesen Tag brauche. Das ist wirklich das Grundsätzliche. Das ist nicht das, was mich durchs nächste Jahr trägt oder nicht mal durch die nächste Woche. Der Kontext ist Armut, Abhängigkeit von Gott, Grundbedürfnisse, nicht Luxus. Und das heißt, Gott ernährt mein Leben, mein Körper. Es ist Brot, es ist Materie, es ist sehr handfest, sehr konkret, Brot. Und das heißt auch, es ist eine Bitte, die mich ablenkt von Sorgen, dass ich mich kümmern muss, und die mich ablenkt von Hochmut, zu sagen, ja, ich mache das schon selber, läuft schon, ich habe mir das erarbeitet. Aber es ist auch die Bitte um gerechte Strukturen, dass alle genug haben. Und es hat eine geistliche Dimension, nämlich, dass Gott meine Seele ernährt, ganz tief. Und dass er sich um alles kümmert, was ich brauche. Die ersten drei Bitten zeigen das. Dass Gott der ist, der alles gibt, was ich brauche zum Leben. Geistlich und körperlich. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Der Fokus der Bitte liegt auf Beziehung. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zwischen uns Menschen. Und es ist eine Anfrage an unseren Stolz. Es ist wie so eine Art Test unserer Erkenntnis. Die Erkenntnis unserer Schuld, die Erkenntnis von Gottes Gnade. Was empfindest du bei der Bitte? Erniedrigung oder Befreiung? Jesus knüpft ein ganz enges Band zwischen unserer Beziehung zu Gott und den Beziehungen, die wir haben zu Menschen. Und er sagt, ihr braucht Vergebung jeden Tag. Und andere brauchen, dass ihr ihn vergibt. Beides ist untrennbar zusammen. Und das ist nicht immer leicht und nicht immer möglich. Aber diese Bitte ist auch die Bitte darum, dass Gott mir hilft, das zu tun, was ich gerade noch nicht schaffe. Nämlich zu vergeben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Es geht nicht um Anfechtung unbedingt, weil Anfechtungen sind nicht per se schlecht. Sie haben die Chance zur Selbst- und Gotteserkenntnis. Es geht um was Tieferes. Es geht um eine Versuchung, die mein Glauben gefährdet. Es geht darum, zur Sünde versucht zu werden, meinen Glauben zu verlieren, mich in mich zu verkrümmen, Gott zu misstrauen, mir mehr zu vertrauen als Gott. Es hat zwei Perspektiven. Es ist zum einen die Perspektive meines Herzens, also das Misstrauische in meinem Herzen, das Böse in meinem Herzen, die Versuchung, die Ängste, die mich ablenken von Gott und das Böse von außen, das Böse dieser Welt, Gewalt, Leid, Krieg, Hunger, aber auch der Böse, der Lügner, der alles durcheinander wirft, der Versucher, der Teufel. Und die Bitte ist, Gott, rette du mich, weil du es kannst und weil du es willst. Erlöse uns von dem Bösen, in mir und in dieser Welt. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das steht nicht im Bibeltext, Denn der Zusatz ist ein bisschen jünger als der Text, aber er ist sehr passend, weil es ist ein Lobpreis am Ende dieses Gebetes. Er lenkt den Blick zurück zu Gott, zurück zum Anfang des Gebetes. Und es ist eine Anbetung, die bekennt, wer Gott ist. Dass Gott der ist, der alles in Händen hält. Der regiert, der die Herrschaft hat, der auf den ich verlassen kann. Und das schließt den Kreis des Gebetes. Und dann heißt es Amen. Also so ist es. Oder das ist gewiss wahr. Oder so sei es. Ich schließe mit praktischen Hinweisen. Jesus sagt, ihr sollt allein beten. Geh in dein Zimmer, mach die Tür zu. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott. Nimm dir Zeit dafür. Das ist was Persönliches. Da kann dich keiner vertreten. Das musst du einfach machen. Und Jesus sagt, Vater unser. Betet gemeinsam. In der Gemeinde, im Hauskreis, in der WG, in der Familie. Betet. Kommt zusammen. Sprecht mit Gott. Nicht zu ihm, mit ihm. Und Martin Luther empfiehlt, das Vater unser als Vorlage für unser eigenes Gebet zu nehmen. Und das finde ich einen sehr praktischen Hinweis. Also die einzelnen Bitten mit eigenen Worten zu füllen. Zweimal am Tag, sagt Luther. Morgens und abends, vor jeder Gebetszeit. Das dauert nicht so wahnsinnig lang. Aber nimm das Gebet. Es wird dich zwingen zu gedanklicher Klarheit. Es wird dich mit Themen konfrontieren, die du vielleicht gar nicht bedenken willst. Und es bildet die große Fülle dessen ab, was zwischen dir und Gott wichtig ist. Wir machen das nachher in Fürbitten. Wir schließen die Fürbitten mit dem Vater Unser, wie immer. Wir machen das ein bisschen ausführlicher. Das heißt, wir werden jede Bitte etwas ausführlicher beten und dann wird eine kurze Zeit der Stille sein, nach jeder Bitte, wo ihr eingeladen seid, diese Worte selbst für euch nachzubeten, mit Gott darüber zu sprechen, zu überlegen, was heißt das für mich, wo stehe ich da, wo muss ich umkehren, wofür kann ich danken, wo stecke ich da drin. Dazu kommen wir nachher.